Bis der Arzt kommt. Der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen.de und wir sprechen heute über die großen Veränderungen, die unserem Gesundheitssystem in Deutschland bevorstehen. Denn im Oktober hat der Bundestag die Krankenhausreform beschlossen. Aber wie geht es jetzt weiter? Da gibt es bei vielen immer noch große Fragezeichen. Sogar unser heutiger Gast, der Gesundheitsökonom Professor Dr. Dirk Lauscher von der Katholischen Hochschule Freiburg, hat die Reform in seinem Vortrag beim 3. Innovationsforum Krankenhaus in Köln als Blackbox bezeichnet. Er sagt, das Gesundheitssystem in Deutschland ist so komplex, dass es vermutlich niemand vollständig verstanden hat. Was bedeutet das für Entscheiderinnen und Entscheider in Kliniken? Was bringt die Krankenhausreform genau und wie kann man sich jetzt schon strategisch darauf vorbereiten? Und wie verändert sich dadurch das Recruiting? Diese und andere Fragen rund um die Krankenhausreform klären wir in dieser Folge. Und Sie blicken danach hoffentlich ein bisschen besser durch.
Bis der Arzt kommt. Das Interview.
Herr Professor Lauscher, schön, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Wir haben uns kennengelernt in Köln im September beim 3. Innovationsforum Krankenhaus. Und da haben Sie zur Krankenhausreform einen sehr, sehr spannenden Impulsvortrag gehalten. Was mir hängen geblieben ist, ist, Sie haben diese Reform als eine Blackbox bezeichnet. Was meinen Sie damit?
Der Begriff Blackbox stammt aus der Systemtheorie und bezeichnet Systeme oder Organisationen mit einem hohen Grad an Ungewissheit, Unsicherheit. Seit die ersten Gedanken zur Reform aufkamen, geistern immer wieder irgendwelche spezifischen Überlegungen rum. Es werden wissenschaftliche Studien veröffentlicht, die auch aus einer ökonomischen Sichtweise heraus absolut angreifbar sind. Und das erzeugt ein sehr, sehr hohes Maß an Unsicherheit bei den Protagonisten. Keiner weiß ganz genau, wo er dran war oder dran ist aktuell noch mit der Krankenhausreform.
Das ist ja so eine Situation, die haben wir jetzt schon ein bisschen länger. Also diese Unsicherheit, was bringt die Krankenhausreform eigentlich? Wie hat das die Kliniken jetzt in den letzten Jahren beeinflusst, dass sie wissen, da kommt was, aber nicht so genau wissen, was das sein wird?
Ja. Die letzten Jahre waren geprägt von unglaublichen Ereignissen. Also die Auswirkungen aus der Corona-Pandemie, die spüren wir heute noch. Wir haben eine massive Insolvenzwelle, also im Gesundheitswesen, im Krankenhauswesen generell. Und das bedeutet, die Betriebe, die haben wirkliche Probleme in Sachen einer auskömmlichen Finanzierung. Also letztendlich ging es ums Überleben in den letzten Jahren. Das muss man ganz klar so sagen. Und strategische Aspekte in Bezug auf die Krankenhausreform kamen dann eigentlich on top dazu, dass man sich neben dem alltäglichen Geschäft oder dem alltäglichen Überleben, wie schaffe ich es, meine Liquidität zu sichern, um meine Rechnungen zu bezahlen, dann noch strategisch mit der Krankenhausreform auseinandersetzt. Natürlich muss man das machen. Die Krankenhäuser müssen jetzt anfangen oder müssen eigentlich mittendrin sein, sich massiv mit den Herausforderungen, aber auch mit den Möglichkeiten der Krankenhausreform auseinanderzusetzen, auf einer strategischen Sichtweise.
Haben Sie den Eindruck, das sehen die so oder das ist denen bewusst und da passiert schon einiges? Oder würden Sie sagen, die pennen noch?
Teils, teils. Also wir haben in der Branche sehr innovative Menschen, die sehen das, die sind da schon sehr, sehr weit. Auf der anderen Seite haben wir auch sehr viele Betriebe, die tatsächlich einfach jetzt gar keine Kraft dafür haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil es wirklich darum geht, wie schaffe ich es, diesen Betrieb oder diese Arbeitsplätze zu erhalten.
Jetzt gab es ja Mitte Oktober die Entscheidung im Bundestag, dass das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz jetzt verabschiedet worden. Das heißt, es liegt jetzt konkret was auf dem Tisch. Verbessert das die Situation für die Kliniken?
Also eine Sicherheit wird dadurch jetzt nicht produziert, aber es wird ein gewisser Handlungszwang aufgebaut. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also weil Sicherheit gibt diese Krankenhausreform meiner Meinung nach zu dem jetzigen Status noch nicht. Aber sie erzeugt jetzt tatsächlich einen Handlungszwang. Wir müssen jetzt schauen, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Die wird jetzt kommen. Da gibt es jetzt keine Ausreden mehr. In welcher tatsächlichen Art und Weise die kommen wird oder wie jetzt spezifische Finanzierungsinstrumente ausgestaltet werden, das steht bis heute noch nicht fest.
Das wird ja auch wahrscheinlich für die einzelnen Kliniken ganz unterschiedliche Folgen haben, oder? Da wird es ja jetzt kein Patentrezept geben, wo man sagen kann, okay, so machen das jetzt alle.
Absolut, da stimme ich Ihnen total zu. Also in Bezug auf die Leistungsgruppenthematik beispielsweise, da müssen sich die Kliniken aufstellen. Sie müssen ihre internen Prozesse wissen. Sie müssen sich mit ihren, sagen wir mal, Konkurrenten in ihrem jeweiligen Einzugsgebiet massiv auseinandersetzen. Ja. Und wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen schon gesehen, dass auch Leistungsgruppen, zwar hauptsächlich in der Schwerpunktversorgung beispielsweise, tatsächlich auch gestrichen werden. Ja. Also dass es da zu einer Reduktion des gesamten Leistungsportfolios kommt. Das ist das, wovon wir ausgehen müssen.
Auf Nordrhein-Westfalen komme ich später noch mal zu sprechen. Ich würde jetzt gern bei dem Gesetz mal bleiben, kurz, was jetzt bundesweit beschlossen wurde. Was sind denn da die wesentlichen Punkte? Was würden Sie sagen, worauf sollten Kliniken sich jetzt einstellen? Was ist das Wichtigste?
Ich behaupte als Gesundheitsökonom, dass es in Deutschland keinen gibt, der unser Gesundheitssystem komplett verstanden hat. Das ist ein gewachsenes System über die Jahre hinweg und es sind so viele Propagandisten unterwegs und wir haben eine wahnsinnige Produktion an Gesetzen, die immer wieder irgendetwas regulieren wollen, aber auf der anderen Seite massiv Arbeit produzieren. Und genau diese Angst, die habe ich jetzt auch in Bezug auf die KHVVG-Gesetzgebung. Auf der einen Seite haben wir die Leistungsgruppenthematik. Das bedeutet, wir müssen uns überlegen als Klinik, welche Leistungsgruppen kann ich denn erbringen? Erstens auf einer qualitativen Ebene, weil die qualitativen Vorgaben massiv zunehmen werden. Und dann haben wir aber auch die medizinstrategische Ebene, die darf nicht außer Acht gelassen werden. Und zu guter Letzt müssen wir diese Portfoliobetrachtung auch ökonomisieren. Ja, auch wenn unser Gesundheitsminister einen wunderbaren Begriff der Entökonomisierung geschaffen hat, wo keiner genau weiß, was er eigentlich damit meint. Das sind die Herausforderungen in Bezug auf die Leistungsgruppen. Das bedeutet aber auch beispielsweise für Personal kann das Auswirkungen haben. Also wenn jetzt eine Klinik beispielsweise die Leistungsgruppe Urologie abgesprochen bekommt, was passiert dann mit dem Personal, die speziell für die Urologie arbeiten? Dann haben wir die Vorhaltefinanzierung. Das ist der nächste große Point im Rahmen der neuen Gesetzgebung. Wie das genau ausgestaltet wird, da gibt es schon bestimmte Hinweise zu, aber letztendlich genau festgelegt ist es noch nicht. Was man festhalten kann, ist aber, dass die Vorhaltefinanzierung nicht mengenunabhängig kommen wird, wie oftmals gesagt wurde. Das bedeutet, es hängt davon ab, erstens, welche Leistungsgruppe ein Krankenhaus zugesprochen bekommt und dann, ob es dann auch die Fälle in der Anzahl dort abbringt oder nicht. Ja. Und dementsprechend hängt die Finanzierung trotzdem wieder irgendwo an der Menge zusammen. Also wird diese Thematik der Vorhaltung eigentlich so ein bisschen konterkariert oder beziehungsweise ausgehebelt in diesem Zusammenhang. Und dann haben wir ein großes Thema, das ist für die Krankenhäuser seit Ewigkeiten eine Blackbox, und zwar die Ambulantisierung. Der Gesetzgeber versucht seit Jahren durch verschiedene Maßnahmen eine höhere Ambulantisierung anzustreben. Das ist per se ja keine schlechte Idee, weil wir haben ja mit eins der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Und das liegt hauptsächlich auch daran, dass wir halt massiv stationär arbeiten, wo wir auch ambulant die Leistung erbringen könnten. Aber ein großer Kritikpunkt meinerseits an der ganzen Überlegung ist, es wird sehr viel immer darüber geredet, wir sollen sektorenübergreifend denken, wir sollen sektorenübergreifend handeln. Aber jetzt zum Beispiel die Reform lässt die Sektorengrenzen vollkommen außer Acht. Also es wird eine Reform angestrebt für den Kliniksektor, was nur die Kliniken betrifft, den Krankenhausbereich. Aber was jetzt mit den nachgelagerten oder vorgelagerten Sektoren im Bereich der ambulanten Leistungserbringung passiert im Zusammenhang mit der Krankenhausreform, das ist ehrlich gesagt total egal. Und darüber wird sich auch nicht Gedanken gemacht. Und das wird eine riesige Herausforderung werden in diesem Zusammenhang.
Da sind noch relativ viele offene Punkte. Also ich greife mal eins auf, was Sie eben schon gesagt haben, dieses Stichwort Entökonomisierung. Das hat der Lauterbach angekündigt. Das ist ja auch wahrscheinlich im Sinne der Krankenhäuser ein ganz großes Bedürfnis. Die klagen ja seit Jahren darüber, dass sie so sehr unter diesem ökonomischen Druck leiden. Und jetzt sagen Sie, Sie sehen es nicht wirklich in der Krankenhausreform. Wie kommt das? Also, das war ein Ansatz, der eigentlich durch diese Reform gelöst werden soll, aber klappt nicht oder geht nicht auf in Ihren Augen?
Nee, Entökonomisierung ist einfach ein gekünstelter Begriff. Ich würde sogar sagen, es ist ein Marketing-Gag, wenn ich das hier so sagen darf.
Das dürfen Sie alles so sagen. Das heißt, die Krankenhäuser werden dadurch nicht von diesem ökonomischen Druck befreit, oder?
Nein, das sehe ich nicht so. Wir werden in unserer Handlungsmasse beschränkt. Beispielsweise Pflegebudget wurde ja schon im Vorfeld aus den DRGs rausgenommen, entkoppelt quasi. Aber trotzdem haben wir ja eine große Masse übrig, wo wir dieses Dreiecksgespann zwischen hoher qualitativer Versorgung unter gewissen Stakeholder-Zufriedenheit, aber auch unter ökonomischen Rahmenbedingungen erbringen müssen, weil wir werden nicht in Zukunft ausfinanziert werden. Wir bekommen keine Vollfinanzierung. Und das bedeutet, wir müssen als Krankenhäuser nach wie vor schauen, dass wir in einer sinnhaften Weise ökonomisch arbeiten. Und Ökonomie oder Wirtschaften bedeutet ein sinnhafter Umgang mit Ressourcen, eine optimale Kombination von Ressourcen herbeizuführen. Darum geht's, ja. Und genau das ist eigentlich das, was dieses Gesetz auch noch, ehrlich gesagt, weiter schürt. Also von Entökonomisierung. Erstens ist dieser Begriff falsch und zweitens kann davon keine Rede sein.
Das ist ja ernüchternd für alle, die jetzt Hoffnung darauf gesetzt haben, dass es dadurch irgendwie besser wird. Also wenn wir jetzt mal über diese Leistungsgruppen nachdenken. Sie haben vorhin das Beispiel Urologie genannt. Wenn wir jetzt uns vorstellen, ein Krankenhaus bekommt diese Leistungsgruppe nicht. Bedeutet das, dass dann da keine Urologie mehr stattfindet? Also auch entsprechend alle Ärztinnen, Ärzte aus der Urologie ja sich in dem Moment einen neuen Job suchen müssen, oder?
Also im Worst-Case-Szenario ist das dann der Fall, weil wenn ich keine Leistungsgruppe zugeordnet bekomme, dann darf ich mit der neuen Gesetzgebung in diesem Zusammenhang auch keine Leistung erbringen. Ganz so einfach. So ist das gedacht von der Systematik her.
Und wenn man die Leistungsgruppe Urologie zugesprochen bekommt als Klinikum, baut man die Abteilung dann aus? Also das würde ja bedeuten, dass die Urologen, die woanders jetzt nicht mehr gebraucht werden, hier Stellen besetzen können, oder?
Ja, das ist eine systemische Frage oder eine Frage der Kliniklandschaft im Einzugsgebiet. Also es geht ja darum, irgendwo gesamttheoretisch Ressourcen sinnhafter einzusetzen. Also es bedeutet, wenn wir jetzt so ein Ballungszentrum nehmen, wie in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, wo wir da ja sehr viele haben, wenn da verschiedene Urologien halt in einem gewissen Einzugsradius bestehen, die vielleicht unabhängig von den spezifischen Leistungen oder den medizinischen Angeboten, Therapien, die dort erbracht werden, aber in der Masse über dem liegen, was für diese Region eigentlich errechnet wurde, dann hätten wir das der Fall. Dann würde beispielsweise ein Krankenhaus eine Leistungsgruppe nicht zugesprochen bekommen, ja, die andere würde es bekommen und hätte dann in der Theorie zumindest einen höheren Einzugsradius und dementsprechend mehr Patienten. Und dadurch würde es zu einer Verlagerung von Personalstellen kommen.
Das klingt für mich jetzt im Moment alles hochtheoretisch, ehrlich gesagt. Woher kann man denn so genau sagen? Also wie hoch ist der Bedarf an bestimmten Operationen, bestimmten Behandlungen in einer Region, dass man da jetzt nicht künstlich eine Über- oder Unterversorgung schafft?
Das kann man statistisch errechnen. Die Krankenhäuser geben ja jedes Jahr ans INEC ihre Paragraph 21er Datensätze ab, wo man eigentlich ganz genau sehen kann, welche stationären Leistungen werden denn wo von welchem Krankenhaus erbracht. Und dementsprechend kann man das dann theoretisch hochrechnen. Und zudem kommt, was ja auch ein ganz großer Faktor ist, der immer wieder im Rahmen dieser Reform gesagt wird, ist, dass wir zu viele Krankenhäuser hätten. Wir haben roundabout in Deutschland 1840 aktuell, ne? Das ist tatsächlich so. Wir haben zu viele Standorte für das, was wir vorhalten sollen. Also wir haben eine durchschnittliche Auslastungsquote über den Daumen gepeilt in Deutschland von ca. 80% aktuell. Und dementsprechend haben wir Kapazitäten, die leer stehen, die produzieren Fixkosten und die müssen bezahlt werden. Und wenn wir die Kapazitäten dann anders strukturieren, dann reduzieren wir Fixkosten und dementsprechend würde in der Theorie unser Gesundheitssystem geringer werden. Das ist eine Sache. Die Frage ist immer, wie geht man daran? Also zum Beispiel jetzt am Wochenende war wieder ein großer Aufschrei, weil unser Gesundheitsminister in einem Bild-Interview davon gesprochen hat, mehrere hundert Kliniken müssen sterben. Also eine sehr harte Wortwahl in dem Zusammenhang. Allerdings muss man dazu sagen, dass er im Nebensatz gesagt hat, über die nächsten 10 Jahre. Das gehört noch immer dazu. Also man muss immer aufpassen, was wird denn weitergegeben und was nicht. Das ist übrigens auch eine Sache, die in der Art und Weise auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft auch so sieht. Also die geht zum Beispiel nicht hin und sagt, nein, jeder Klinikstandort muss erhalten bleiben. Das ist nicht die Herangehensweise, nicht die Sichtweise auch beispielsweise von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, sondern man muss sich sinnhaft darüber Gedanken machen, in den einzelnen Regionen, auch über die Sektorengrenzen hinweg, also die KVen herannehmen und sich überlegen, wie schaffen wir es individuell in dieser Region tatsächlich die Gesundheitsversorgung sinnhaft zu gestalten.
Ich frage mich gerade mit dieser 80-prozentigen Auslastung, ist es denn überhaupt möglich und sinnvoll, so eine Auslastung in Richtung 100% zu bringen? Man muss ja auch auf Notfälle vorbereitet sein zum Beispiel. Also das sind ja jetzt nicht alles geplante Eingriffe, Operationen, wo man sagen kann, ich weiß, wann welcher Patient in welchem Bett liegt, sondern es muss ja im Grunde auch freie Betten geben, falls Leute überraschend kommen oder falls es mal zum Beispiel in irgendeiner Region einen größeren Unfall in Richtung Zugunglück oder was auch immer gibt, dass man auf sowas auch vorbereitet ist, oder? Das kann man nicht planen.
Nee, das kann man natürlich nicht zu 100% planen. Ne? Also es wird ja immer so ein bisschen mit einem Puffer gerechnet, das ist schon richtig. Aber auf der anderen Seite, je mehr Betten wir vorhalten, je mehr Personal wir vorhalten, je mehr Infrastruktur generell wir vorhalten, desto höher sind einfach unsere Kosten insgesamt. Und rein als Ökonom sehe ich das schon so, dass wir unsere infrastrukturellen Ressourcen da optimieren können und auch die Prozesse in dem Zusammenhang. Ne? Das wurde in den letzten Jahren ja schon massiv versucht und auch umgesetzt. Die Frage ist nur, wie schafft man es, sinnhaft daran zu gehen? Also aktuell wird ja sehr viel über den Begriff kalter Strukturwandel geredet, ja, wo dann gesagt wird, die kleinen Kliniken auf dem Land, die werden jetzt aktiv verhungern gelassen, ja, und bereinigen so selbst den Markt als Beispiel. Ne? Und wenn es so tatsächlich wäre, dann wäre es das falsche Vorgehen, weil man muss sich ja wirklich darüber Gedanken machen, ja, wo ist es sinnhaft? Welche Regionen brauchen denn welche Versorgung? Wie sieht es denn mit dem Personalmanagement vor Ort aus? Also auch, was das Recruiting bedeutet, ja, was ja auch ein großes Thema ist in dem Zusammenhang. Wir haben ja schon so massive Probleme auf dem Land, beispielsweise genügend adäquates Personal zu finden und dort einzustellen. Und das wird spannend werden, wie das in Bezug auf die Klinikreform weitergehen wird.
Kann das nicht sogar sein, dass sich durch diese Maßnahmen an manchen Standorten diese Personal- und Recruiting-Probleme sogar noch verschärfen?
Ja, das glaube ich schon. Also wenn wir beispielsweise einen weiteren Bestandteil der Krankenhausreform hernehmen, und zwar, dass Level 1i-Krankenhäuser beispielsweise aufgebaut werden sollten, also so eine Art intersektorale Versorgungszentren, die stationäre Kapazität wird massiv eingeschränkt, dafür die ambulante Kapazität massiv erhöht. Also man hält dann nur noch gewisse Anzahl an Betten vor für irgendwelche Sachverhalte. Aber hauptsächlich geht es darum, geballt Ambulanz tätig zu sein. Und das könnte zu einer tatsächlichen Problematik auch werden, für diese Kliniken adäquates Personal zu finden, definitiv. Ja, weil wenn ich mich spezifisch ausbilden möchte, beispielsweise, dann muss ich da hingehen, wo das auch vorgehalten wird. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich mich in minimalinvasiver Chirurgie in Bezug auf Robotik ausbilden lassen möchte, dann muss ich da hingehen, wo ein Da Vinci vorgehalten wird. Und das wird es auf dem Land dann nicht geben. Ja, dann haben wir dann die Schwerpunktversorgung. Und die Maximalversorger, wo es genau das geben wird. Ja, und dann gehe ich dahin. Und ich glaube, dieses Beispiel kann man beliebig multiplizieren mit anderen Sachverhalten.
Das bedeutet, dass dann die Kliniken im ländlichen Raum noch größere Schwierigkeiten haben werden, den Nachwuchs zu gewinnen, also für die Weiterbildung Assistenzärztinnen und Assistenzärzte, richtig?
Falls es da keine weitere Regulation oder gesetzliche Vorgabe geben würde, die sagt, okay, eine gewisse Zeit muss man beispielsweise in so einer Klinik tätig sein.
Sie sind ja jetzt auch oft im Austausch mit den Menschen, die in den Kliniken Entscheidungen treffen, in Geschäftsführerebene, auf Chefarztebene, zum Beispiel eben bei unserem Innovationsforum, aber sonst sicherlich auch. Wie erleben Sie diese Leute jetzt im Hinblick auf die Reform? Was ist die Meinung dazu? Gibt es Ängste? Sehen die Chancen? Wie erleben Sie die Entscheider?
Es gibt ja immer zwei oder mehrere Seiten bei so einer Revolution, die wir gerade erleben. Wenn man mit den Entscheiderinnen und Entscheidern der Kliniken vor Ort spricht, dann ist da Resignation vorhanden. Also dieser Innovationsgedanke, der theoretisch mit so einer fundamentalen Änderung eines Marktes entstehen sollte, den sehen wir aktuell gar nicht, sondern es ist eher tatsächlich mit hohen Ängsten bedacht. Aber es bietet auch Chancen. Das muss man auch sehen. Also wenn ich in der Lage bin, meine eigenen Strukturen so zu analysieren, und das funktioniert übrigens auch nur, wenn man interdisziplinär zusammenarbeitet. Ja, wir brauchen das Wissen aller Berufsgruppen, um strategisch sinnhaft aufstellen zu können für die Zukunft in diesem Zusammenhang. Ja, wenn man das schafft, dann kann man auch profitieren in Bezug auf die Reformbemühungen. Das ist definitiv der Fall. Ja. Aber dadurch, dass so lange nicht klar war oder auch immer noch nicht genau klar ist, was funktioniert, wie wird es aufgebaut, wie wird es vor allem finanziert, weil bei allen Bestrebungen in der Regulation etwas zu ändern in den letzten Jahren steht und fällt eine positive Umsetzung davon mit der Finanzierung.
Und das klingt jetzt so, als wären Sie nicht zu optimistisch, dass das klappen kann. Oder auch die Menschen, über die wir gerade gesprochen haben, die Entscheiderinnen und Entscheider.
Ja, letztendlich bleibt uns ja nichts mehr übrig. Also wir können es ja nicht drehen. Ne? Wir haben jetzt bedingten Einfluss darauf nehmen können, soweit wie wir gelassen worden sind. Und was mir da halt die ganze Zeit fehlt, ist diese Praktikersicht. Was bedeutet eine neue Regulation? Was bedeutet ein neues Gesetz in Bezug auf die tägliche Arbeit? Auch dieser Begriff Entbürokratisierung. Wir werden eine multiple Bürokratisierung erleben. durch die neue Gesetzgebung, durch die ganzen Vorgaben, die wir haben, die wir jetzt nachweisen müssen und in Bezug auf Qualität, Ökonomie, Personalschlüssel und, ja, bedeutet das eigentlich nichts anderes wie eine Zunahme der Bürokratisierung. Also davon kann man ganz fest ausgehen.
Und das vor dem Hintergrund, dass es Studien gibt, dass Ärztinnen und Ärzte einen Großteil ihrer Arbeitszeit jetzt schon für bürokratische Aufgaben verwenden. Ne? Das ist ja ein Teil dieses Problems mit dem Ärztemangel, entsteht auch dadurch. Also das Gesetz ist in dem Fall keine große Hilfe, höre ich da.
Stand jetzt würde ich davon ausgehen, dass es so ist, dass es keine große Erleichterung darstellt. Also je nachdem, welche Stunden man heranzieht, dann kann man von 3 bis 4 oder 5 Stunden der täglichen Arbeitszeit in der Summe ausgehen oder im Durchschnitt, was bürokratische Arbeiten bedeutet. Wenn man sich das mal dann hochrechnet und das in Bezug auf unseren Personalmangel stellt, dann ist da eine ganz große Frage, warum wird das nicht richtig aktiv angegangen? Ich habe auch mal mit Protagonisten aus der Regierung darüber geredet und mir wurde dann entgegnet, na gut, das die falsche Fragestellung, ob die Krankenhäuser das vor Ort tatsächlich auch leisten können, auch die bürokratischen Vorgaben. Die richtige Fragestellung wäre, warum sind sie denn nicht so weit digitalisiert, dass es einfacher gehen würde? Das fand ich sehr provokativ, wenn ich ehrlich bin.
Wenn wir jetzt mal blicken auf die Klinikstandorte, die müssen ja jetzt arbeiten mit dem, was sie haben. Also es nützt ja jetzt nichts zu sagen, wir hätten es so machen sollen oder so wäre es besser, sondern das ist jetzt die Lage. Was würden Sie denen raten? Wie geht man damit jetzt um, strategisch?
Ja, also letztendlich ist es so, wir müssen uns überlegen, welche Rahmenbedingungen und welche Möglichkeiten gibt die Regulation vor. Das ist das eine. Das zweite ist, was ist gut für meinen Verbund, für mein Haus? Das ist das zweite. Was kann ich leisten, dass man tatsächlich seine internen Strukturen soweit analysiert hat, dass man sagen kann, welche Leistungsgruppe könnte ich denn theoretisch aus den verschiedenen Blickwinkeln entbehren? Und um welche würde ich mich denn bemühen, um die zu bekommen, damit meine Prozesse intern besser abgestimmt sind, ja auch irgendwo sinnhafter gestaltet sind. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn es Sinn macht und es gibt verschiedene Klinikträger, die sind da gerade ganz massiv dabei, dann auch zum Beispiel mal die Überlegung tätigen, tatsächlich proaktiv in die Ambulantisierung reinzugehen. Also MVZ-Strukturen aufbauen, dort wo beispielsweise kleinere Klinikstandorte sind, wo man die Versorgung auch anders erbringen kann. Das bringt sehr viel mit sich. Also man muss extrem gut kommunizieren mit der Bevölkerung vor Ort, auch mit dem ambulanten Sektor, mit dem niedergelassenen Sektor, weil man baut ja theoretisch da auch eine neue Konkurrenzsituation für die auf. Oder das Empfinden ist vor allem da. Ja. Es hat eine Auswirkung auf die Recruiting-Strategie. Ja. In einem MVZ zu arbeiten, sind ganz andere Bedingungen wie in einem stationären Sektor mit den ganzen Dienstzeiten und so weiter. Also das sind Dinge, die ich erstmal machen würde. Und das Zweite ist, sich über Kooperationen Gedanken zu machen. Wie kann ich kooperieren? Welche Netzwerke kann ich aufbauen? Sind sinnhafte Synergien irgendwo in meiner Umgebung zu finden? Und.
Das heißt, da müssen sich Kliniken umschauen in ihrer Umgebung, auch im ambulanten Bereich, auch mit anderen Klinikträgern, die sie vielleicht bisher als Konkurrenz empfunden haben? Oder wie stellen Sie sich das vor?
Absolut so, genauso. Wir schaffen es nur zusammen. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir eine Gesundheitsregion gesamt im Griff haben, dass also auch die ambulante Versorgung und auch wenn wir verschiedene stationäre Standorte da haben von unterschiedlichen Trägern beispielsweise, dass da ein sinnhafter Austausch auf allen Ebenen, auf qualitativer Ebene, auf medizinischer Ebene, Personalebene, aber auch vor allem auch ökonomischer Ebene total sinnhaft ist. Ja. Ich glaube nicht, dass Kliniken sich alleine jetzt so positionieren können, dass wir durch die ganze Regulation positiv rauskommen oder sich besser stellen. Ich glaube eher, es geht tatsächlich darum, dass man diesen Netzwerkgedanken noch weiter ausbaut. Da sehe ich aber das Problem, wie stehen die Landeskaffauen, aber auch die Lokalpolitik dazu. Das wird noch ein Riesenthema sein. Also da hat man schon öfters mal gehört, dass da eher blockiert wird. Also wenn beispielsweise ein Klinikträger sagt, ich möchte jetzt dieses Krankenhaus umwandeln in ein intersektorales Versorgungszentrum beispielsweise, ich glaube, dann hört man eher dann raus, dieser Standort wird geschlossen. Und das ist ja de facto nicht der Fall. Er wird umgewandelt vom Versorgungsspektrum. Aber ich glaube, da ist extrem viel Aufklärungsarbeit auch noch vonnöten. Weil wir setzen tagtäglich mit der Reform und dem Markt auseinander und es ist trotzdem alles sehr, sehr schwer zu verstehen und nachzuvollziehen. Vor allem nachzuvollziehen, warum diese Vorgaben gemacht werden oder nicht. Und für einen Laien, denke ich, ist das eigentlich gar nicht greifbar.
Sie hatten in Ihrem Vortrag und auch eben im Gespräch ja schon das Beispiel Nordrhein-Westfalen angesprochen. Die sind ja in Nordrhein-Westfalen ein Stück weit schon dem voraus, gerade was die Leistungsgruppen betrifft. Sie hatten im Vortrag gesagt, andere Bundesländer können von dieser Situation lernen. Was kann man lernen davon, was jetzt in Nordrhein-Westfalen schon passiert ist?
Ja, in Nordrhein-Westfalen ist Folgendes passiert, und zwar eine transparente Kommunikation. Eine Zusammenarbeit auf ministerialer Ebene, auf Trägerebene, auf politischer Ebene. Ich komme ja aus Rheinland-Pfalz, aber außenstehend muss man sagen, oder auch wenn man mit den Protagonisten aus Nordrhein-Westfalen geredet hat, das hat zu sehr viel positivem Feedback verholfen. Und wir wünschen uns ja auch einen sehr hohen Einfluss von Laumann auf die aktuelle Bundespolitik in diesem Zusammenhang.
Und wenn wir jetzt auf Klinikebene mal gucken, wenn Kliniken in anderen Bundesländern gucken, was haben die Kolleginnen und Kollegen in NRW gemacht? Was lernt man da?
Ja, auch zusammen überlegt zum größten Teil. Zusammen überlegt in Bezug auf die potenzielle Leistungserbringung, also Leistungsgruppen, diese 65, die jetzt auch in NRW rausgegeben wurden, die sind ja gestaffelt auf der Planungsebene von Kreis bis Landesebene. Von alltäglicher Grundmedizin bis hin zu spezifischen Eingriffen gibt es ja unterschiedliche Planungshorizonte in diesem Zusammenhang. Und da wurde sich im Großen und Ganzen sehr gut abgesprochen, welche Ressourcen, welches spezifische Wissen halte ich als Krankenhaus vor und was kann ich damit genauer bringen, was habe ich in der Vergangenheit gemacht, und dann aber auch in den Dialog zu gehen und zu sagen, wie sieht es denn bei dir aus? Und da gab es immer wieder Effekte, wo Verschiebungen dann beispielsweise auch vonstatten gegangen sind.
Das heißt, NRW ist so ein bisschen ein Positivbeispiel, wie es gut laufen kann, auch jetzt für die ganze Bundesrepublik?
Meiner Meinung nach tatsächlich ja. Also muss man wirklich so sagen, die haben da einen guten Job gemacht.
Das ist ja auch schön. Also wenn das jemand hört aus Nordrhein-Westfalen, ist ja schön, dass Sie auch mal so eine Art von Lob bekommen. Wenn Sie jetzt mal ein bisschen in die Glaskugel schauen, ich weiß, das ist nicht Ihr Job, Sie sind kein Wahrsager, aber wenn wir mal gucken, in 5 Jahren, was erwarten Sie, wie wird es dann sein, vielleicht idealerweise, wenn es gut läuft? Was bedeutet diese Reform jetzt für die Zukunft unseres Gesundheitssystems?
Das ist eine gute Frage. Also eine Sache, glaube ich, darüber können wir sicher sein. Wir werden eine Reduktion der Klinikstandorte haben in 5 Jahren. Das wird so kommen. Die Reform greift dahin, das ist das eine. Und das zweite, die aktuelle Finanzierungssituation in der Kliniklandschaft ist so, dass wir in 5 Jahren eine Reduktion von Krankenhausstandorten haben. Die große Frage ist dann, wie wurde das Ganze gemanagt? Wie wurde das Ganze sich überlegt? Wurde sich das wirklich systematisch einwandfrei überlegt oder ist es einfach sich selbst überlassen worden? Das wird die große Frage sein. Das ist die eine Sache. Und was ich mir wünsche, ist noch eine engere Zusammenarbeit zwischen den Sektoren in Deutschland. Das sehen wir in anderen Ländern als unzählige Blaupausenbeispiele, wo das sehr gut funktioniert und wo das auch einen extrem positiven Effekt auf die Verteilung hat von potenziellen Patientinnen und Patienten. Also es geht um Belastungssteuerung in diesem Zusammenhang auch. Ja. Und wenn wir die Belastungssteuerung hinbekommen, dann hat das eine direkte Auswirkung auch auf die ökonomischen und qualitativen Prozesse der Versorgung. Nicht nur im stationären, sondern auch im ambulanten Bereich.
Als letzte Frage, was raten Sie den Leuten, die uns jetzt hier zugehört haben, den Krankenhausentscheiderinnen und Entscheidern? Was sind die ersten Schritte? Was sollte man jetzt tun, um auf das, was kommt, gut vorbereitet zu sein?
Erstmal Ruhe bewahren. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Sache, erstmal Ruhe zu bewahren. Und dann aber auch schon sich massiv darüber Gedanken zu machen, jetzt außerhalb von NRW, was bedeutet es, wenn jetzt die Gesetzgebung so kommt, für mein Portfolio, für meine Medizinstrategie. Ja? Und dann vor allem, wie eben schon mal angedeutet, interdisziplinär zusammenarbeiten, ja? Sich zu überlegen, im Haus, über die Berufsgruppen hinweg, was können wir leisten, was ist sinnhaft, und da die jeweiligen Fachmeinungen auch dazu holen. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Sache. Und zweitens in den intradisziplinären Dialog gehen. Also mal schauen, ob man vielleicht mit den ambulanten Strukturen vor Ort in Dialog kommt, aber auch natürlich mit den jeweiligen Konkurrenzhäusern, wenn man das so sagen kann. Ich denke, das ist ganz entscheidend.
Vielen lieben Dank, Herr Professor Lauscher. Das war's schon wieder mit der aktuellen Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich hoffe, Sie konnten heute auch wieder einige hilfreiche Informationen rund um die Krankenhausreform mitnehmen. Und wenn Sie Anregungen haben, Fragen oder sich mit unseren Recruiting-Experten über individuelle Konzepte austauschen möchten, wir freuen uns über Nachrichten von Ihnen. Schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast@ärztestellen.de.